ich glaube, vorher, als ihr so nachgedacht habt, da ist sicher jedem etwas in den Sinn gekommen, wo er Gottes Treue hat erlebt. Manchmal ist man halt auch in einer Phase vom Leben, wo einem die Sachen nicht so zuvorderst sind, weil man sich gerade sehr einsam fühlt vielleicht oder verlassen oder viele Fragen hat oder Zweifel oder es einem einfach gar nicht gut geht. Und wenn man sich dann einen Moment Zeit nimmt und nachdenkt, dann kommt einem in der Regel eben etwas in den Sinn, wie der Herr seine Treue hat im Leben erwiesen. Darum habe ich euch das Gedicht da am Anfang in die Predigtnotizen tun. Wenn du nicht weißt, ob Gott dich segnet, dann überzeuge dich beim nächsten guten Essen. Nimm einen Tag Urlaub und besuche einen Arbeitslosen. Verabrede dich mit einem Freund. Atme frische Luft nach einem Regenschauer. Beobachte Kinder, es müssen nicht die eigenen sein. Fühle den Mutterboden in deinem Vaterland. Schaue einem Kranken in die Augen. Gehe bewusst über die Schwelle deiner Wohnung. Zähle, was du hast und nicht dringend brauchst. Suche deinen Platz in der Gemeinschaft der Christen und erfreue Gott mit täglichem Dank. Es ist einfach eine andere Form, wie das Lied, das wir vorher gesungen haben. Zähl das Gute, was dir Gott getan. Wir vergessen es manchmal so schnell, was alles in unserem Leben eben gut ist. Und gerade die alltäglichen Sachen, gerade wirklich das, was wir einfach so haben, das ist das, was wir ganz zuerst vergessen, dass das eben auch ein Geschenk ist. Wenn wir heute über Treue reden, dann geht es genau auch um so kleine Sachen. Um so Sachen wie jetzt eben da in diesem Gedicht. Gott ist treu. Es ist nicht einfach nur so ein Wunsch von uns, dass Gott treu sollte sein. Sondern es geht viel weiter. Der Psalm 89 ist der Psalm, wo das Wort Treue am meisten vorkommt. Es gibt keinen anderen Psalm, wo so viel drin vorkommt. Und gerade in den ersten paar Versen tut der Psalmist viel über das sagen. Und im vierten Vers heißt es: Du hast gesagt, ich habe einen Bund geschlossen mit dem Mann, den ich erwählt habe. Ich habe einen Bund geschlossen mit dem Mann, den ich erwählt habe. Der Psalm bezieht sich auf den David. Es ist ein David-Psalm, also nicht der David hat ihn geschrieben, aber es geht um seine Königsherrschaft. Aber das, was der Herr zum David sagt, das dürfen wir auch für uns ganz persönlich nehmen. Also wenn in dem Psalm steht, der Herr hat den Bund geschlossen mit dem David, also mit dem Mann, den er erwählt hat, so gilt das genau gleich auch für uns, weil auch wir sind Erwählte von ihm. Er hat uns jetzt nicht zum König gemacht über Israel. Okay. Aber auch er hat einen Plan für unser Leben. Einfach einen anderen. Er hat uns erwählt, hat uns einen Platz gegeben und hat uns berufen in einen Dienst. Genauso wie der David. Und dem sagt man in der Bibel, er hat einen Bund geschlossen. Das ist das Wesen von einem Bund, den Gott schließt mit einem Menschen. Er spricht jemanden an. Er stellt ihn vor die Wahl. Willst du mit mir einen Bund schliessen? Er hat einen Plan. Schau, wenn du Ja sagst, dann kann dein Leben so verlaufen. Und ich habe diese Aufgabe für dich. Ich habe da einen Platz für dich. Das ist ein Bund. Gott schliesst einen Bund mit einem Menschen. Und so hat Gott einen Bund geschlossen mit euch, wo ihr euch bekehrt habt. Wo ihr gesagt habt, ja Herr Jesus, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Erlösung. Ich glaube, dass du das Blut hast vergossen am Kreuz auf Golgatha für mich. Und ich nehme das in Anspruch. Und ich will, dass du den ersten Platz einnimmst in meinem Leben. In dem Moment haben wir einen Bund geschlossen mit Gott. Und ein Bund ist nichts anderes als ein Vertrag. Wir reden ja vom Ehebund. Darum habe ich ja das Bild genommen, dort vorderst auf der Predigtnotiz. Und ich habe extra das Bild genommen, nicht von einem Hochzeitspaar, sondern wo man das Bundeszeichen sieht. Also wenn zwei heiraten miteinander, was ist denn das Bundeszeichen? Was ist der Ausdruck von diesem Bund? Nicht das Hochzeitskleid. Der Ring, genau. Alle, die geheiratet haben einen an. Also die meisten, manchmal gibt es Gründe. Aber das ist das, was man auch in einer Hochzeitszeremonie wirklich Platz einräumt. Und zwar hat man in der Regel die gleiche an, ungefähr. Manchmal hat es bei der Frau noch ein Steinchen oder was auch immer. Und in der Regel tut man sogar noch etwas eingravieren. Weiss nicht, ihr habt da vielleicht auch etwas eingraviert. Bei uns ist das Traudatum eingraviert und der Vers, den wir hier haben, miteinander ausgelesen. Und der Name vom anderen. Das ist so das Bundeszeichen, wenn man heiratet. Jetzt gehören wir zusammen und wir haben uns etwas versprochen. Wenn man den Ehebund eingeht, verspricht man einander etwas. Man verspricht einander Treue. Man verspricht einander Treue. Und zwar Treue ganz körperlich, nicht fremd zu gehen. Aber auch zueinander zu stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Einander zu ehren und so weiter. He? Wisst ihr noch, was ihr einander versprochen habt, die geheiratet sind? So grosso modo. Gerade bei denen, was, das macht man ja heute viele so, dass man es selber formuliert. Das ist manchmal noch schwierig, dass man es dann noch weiss, nach ein paar Jahren. Aber der Boden, wo das ganze Eheversprechen darauf gegründet ist, Treue. Ich will meinem Ehepartner treu sein und ihm treu beistehen. Egal was kommt. Und das ist nicht immer einfach. Das ist sogar sehr oft sehr schwierig. Das ist ein Ehebund. Aber wir machen manchmal auch Verträge. Wir machen im Fall extrem viel Verträge. Ich mache fast jeden Tag einen Vertrag mit irgendeinem Laden zum Beispiel, ohne dass es mir bewusst ist. Wenn ich nämlich gehe im Migros posten, dann erwarte ich, dass das Zeug in der Ordnung ist, das ich kaufe. Dafür zahle ich etwas. Das ist auch ein Vertrag. Mangers machen jeden Tag x Verträge mit ihren Kunden. Man hat, das ist sogar geregelt im Obligationenrecht. Du kennst das auch, Roland. Da kann man sich auch darauf berufen. Hallo, es ist nicht so, wie man es hat. Oder jemand will Rabatt, dann kann man sagen, nein, so geht es nicht. Was auch immer. Es gibt klare Regeln. Aber die sind trotzdem recht einfach. Die sind so einfach, dass der Migros nicht jedes Mal meine Unterschrift will und ich nicht jedes Mal die Unterschrift vom Herrn Bolliger. Sondern es ist, man kann sich darauf verlassen. Ich gehe davon aus, ich kann vertrauen, dass das funktioniert und dass, wenn etwas nicht in der Ordnung ist, dass ich es zurückbringen kann und dass mir das ersetzt wird. Also, ein Vertrag hat auch mit Vertrauen zu tun. Ich gehe sicher nicht noch einmal ein Auto kaufen, wo ich weiss, dass er jeden zweiten übers Ohr hält. Wer von uns würde das machen? Nein, so einer geht Konkurs. Verkäufer leben auch von ihrem guten Ruf. Wenn sich das umspricht, dass der Migros immer nur faule Salat hat, dann würde niemand von uns mehr Salat posten im Migros. Wenn man einen Vertragspartner hat, und jetzt kommen wir in die grosse Wirtschaft, wo man nicht so recht weiss, ob man ihm vertrauen kann oder nicht, dann werden die Verträge unglaublich dick. Ich weiss nicht, ob ihr schon, ich habe mal von einem Vertrag gehört, der 7 Ordner umfasst. Ich weiss gar nicht, was das gegangen ist. Ich glaube, da hat eine andere Bank gekauft. Also irgendwie so etwas. Das ist unglaublich, wie dann Verträge gerade explodieren in ihrem Umfang. Weil man einfach jedes Detail muss regeln. Mit den Konsequenzen, wenn man sich nicht daran hält. Das sind Verträge, wenn man kein Vertrauen hat. Der Vertrag, den ich mit Gott eingehe, der ist auf die einen Seite sehr dick. Das ist jetzt also nur das Neue Testament, ohne Psalmen. Das ist das, was Gott uns gibt, nämlich die Bibel. Das ist der Teil, wo er sagt, wo er sich offenbart und sagt, schau, das biete ich dir. Und das ist die Bibel. Unser Teil ist relativ ein kurzer. Ist auch da innen beschrieben. Aber der Moment, wo ich den Bund besiegle mit dem Herrn, wo ich sage, ja, das ist ganz eine kurze Sache. Der Moment, wo der Abraham hat gesagt, ja, ich gang, da hat es kein grosses Vertragswerk gebraucht. Der Moment, wo der David ist gesalbt worden, da hat es kein grosses Vertragswerk gegeben. Der Moment, wo der Paulus sich bekehrt hat, wo er vom Saulus ist zum Paulus geworden, hat man nicht noch das Papier für ihn geholt. Dort haben sich Menschen entschieden, dass Gott glaubwürdig ist, dass sie ihm vertrauen. Treue hat mit Trauen zu tun. Ich traue am anderen zu, dass er sein Wort hält. Ich vertraue ihm. Ich vertraue, dass er treu ist. Und es hat mit Glauben zu tun. Ich glaube, dass er treu ist. Wisst ihr, Gewissheit haben wir nie. Wir haben nie Gewissheit. Niemand, der vor dem Traualtar steht, weiss, ob seine Ehe wirklich bis ans Lebensende wird Bestand haben. Auch wenn wir unseren Partner noch so gut kennen, wissen wir doch nie alles. Anders ist es bei Gott. Es ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, Treue. Es ist nicht einfach ein Charakterzug von ihm, dass er auch noch treu ist. Sondern es ist sein Wesen. Das geht noch tiefer. Es ist nicht etwas, was er einfach gefunden hat, mal, ich glaube, ich sollte auch noch treu sein, damit die Leute ein bisschen Vertrauen haben zu mir. Nein, es ist sein Wesen. Weil Treue hat mit Wahrheit zu tun. Jemandem, der lügt, vertraue ich nicht. Gott kann nicht lügen. Gottes Wesen ist Wahrheit. Mögt ihr euch vielleicht noch erinnern an die Offenbarungspredigt, die Predigt vom Thron? Auf was für einem Boden steht Gottes Thron? Auf was für einem Boden steht Gottes Thron? Mögt ihr euch noch erinnern? Auf einem gläsigen Meer. Auf einem gläsigen Meer. Der Boden ist aus Glas. Und Glas ist transparent, ist durchsichtig. Also, das ist ein Bild dafür, dass Gott nichts versteckt vor uns. Sein Thron steht auf einem durchsichtigen, auf einem gläsigen Meer. Er versteckt nichts vor uns. Wieso soll er auch etwas verstecken vor uns? Wieso soll er uns müssen übers Ohr hauen? Wieso soll er uns anlügen? Er braucht das gar nicht. Wir Menschen, wir brauchen das manchmal. Wir haben viel zu verstecken. Nicht einfach so. Unsere schwachen Seiten haben wir zu verstecken. Die muss nicht jeder wissen. Unsere negativen Gefühle haben wir zu verstecken. Die muss auch nicht jeder wissen. Ist übrigens auch gut. Dann haben wir manchmal Mühe, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Dann bleiben wir manchmal nicht so gern bei der Wahrheit, sondern tun sie ein bisschen beschönigen. Manchmal wollen wir den anderen einfach nur schonen. Darum erzählen wir es ein bisschen besser. Stellen wir, wir Menschen, wir haben Kleider an. Das ist das Erste, was die Menschen gemacht haben nach dem Sündenfall. Sie haben Kleider angelegt. Weil sie etwas zu verstecken hatten. Sie haben sich dann auch noch selber versteckt. Aber Gott hat das nicht nötig. Gott hat das auf keine Art und Weise nötig. Er hat nichts zu verstecken, weil er ist nur Liebe und Güte. Und wenn er verrückt ist, dann ist er verrückt. Das versteckt er nicht von uns. Das sagt er uns sehr transparent. Los mal, jetzt bin ich hässig. Wir haben eine Abmachung. Haben wir in der Bibel im Fall, im Alten Testament immer wieder. Der Mose war so ein Armer gewesen, der hat die Botschaft etwa die mal gehört. Als er runtergekommen ist, vom Berg, mit diesen zwei Tafeln. Und da steht ein goldiges Kalb. Was hat Gott gesagt? Jetzt bin ich verrückt. Mose war dann auch verrückt gewesen. Es ist immer wieder vorgekommen, dass Gott dem Mose gesagt hat, ich bin verrückt auf das Volk. Er hat nichts versteckt. Sehr transparent. Das Volk hat immer gewusst, woran sie sind mit ihm. Man hat es auch gesehen an den feurigen Flammen in der Nacht oder an den Rauchsäulen am Tag. Den Wolken. Gott ist wirklich einfach ein durchsichtiger Gott. Er ist nicht der, der sich verstecken will. Lüge geht nicht zusammen mit Wahrheit. Und darum ist unser Gott auch treu. Wisst ihr, er kann uns auch nicht zu viel versprechen. Das ist doch etwas, was Eltern manchmal so ein bisschen in die Birchermüsli kommen. Man verspricht dem Kind etwas, weil man überzeugt ist, dass das dann auch so kommt. Und dann plötzlich merkt man, es geht nicht. Aus irgendeinem Grund. Und nachher kann man es nicht so machen, dann kann man sein Versprechen nicht halten. Das passiert Eltern. Aber auch das ist bei Gott nicht möglich. Auch diese Art von Lügen ist nicht möglich. Von Versprechen nicht halten. Weil er kommt nicht an Grenzen. Wir Menschen, wir kommen unglaublich schnell an Grenzen. Aber unser Gott kommt nicht an eine Grenze. Er hat alle Möglichkeiten zum Versprechen eben halten. Darum sage ich, Treue ist nicht einfach nur eine Eigenschaft von Gott, sondern Treue ist wirklich das, was sein innerstes Wesen ausmacht. So wie Liebe und Wahrheit. So ist unser Gott. Und wenn uns jetzt Gott in dieser Treue begegnet, dann heisst es in der Bibel, dass wir ein Abbild sind von ihm. Ganz am Anfang vom Schöpfungsbericht, Gott hat den Menschen gemacht. Gott hat seinen Atem im Einblasen. Und dann heisst es, und er hat den Menschen gemacht als ein Bild von ihm selber. Also auch wir sind aufgefordert zu dieser Treue. Und es wird im Neuen Testament wieder aufgenommen. Jetzt ist bei uns einfach der Sündenfall dazwischen gekommen. Darum fällt uns das nicht immer leicht. Aber wenn wir bekehrt sind, haben wir wieder den gleichen Geist in unserem Leben, wie wir es hatten im Paradies. Der Geist Gottes. Und es steht im Galater 5, Vers 22, 23, Treue ist eine Frucht vom Geist. Wir Menschen werden von Jesus selber aufgerufen, fast in allen Evangelien, dass wir treu sein sollen. Es gibt das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo man das, was man überkommt, soll verwalten, eben treu, damit es Frucht bringt. Aber es gibt auch die Stelle, wo Jesus sagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann wird euch Grösseres anvertraut. Wisst ihr, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und Gott wird ganz viel Segen in unser Leben hineinlegen, aber durch unser Leben auch andere Menschen segnen. Und da hat er ganz viel vor mit uns. Darum tut er uns auch Gaben anvertrauen. Und wenn wir diese Gaben treu verwaltet, dann kommen mehr Gaben und mehr Segen. Also, Beispiel, Gott tut uns Geld anvertrauen. Er tut uns ein Einkommen anvertrauen. Uns in der Schweiz, da hat er sehr viel Einkommen anvertraut. Im Vergleich zu anderen Ländern. Und jetzt schaut er, wie verwaltet wir die Reichtümer, die er uns anvertraut. Vertrauen wir seinem Wort, das heisst, wenn du teilst, kommt es dir zu gut? Du kommst nicht zu kurz, wenn du teilst. Oder wenn wir es für uns behalten, dass wir ja nicht zu kurz kommen, selber schauen. Wenn wir die Reichtümer, die uns anvertraut sind, so verwaltet, wie es in der Bibel steht, nämlich, dass wir sie teilen und dass wir sie am Reich Gottes zur Verfügung stellen, so wie er es uns aufs Herz legt, dann werden wir Gottes Segen erleben, genau auch in materiellen Gütern. Ich sage nicht, dass wir dann alle reicher werden, noch viel reicher. Aber es wird uns nicht mangeln an nichts. Und gleich ist es mit Zeit. Das Gleiche ist auch, wenn wir merken, zum Beispiel, prophetische Gabe. Wir merken, der Herr zeigt uns etwas für jemand anderes. Und wir dienen der Gemeinde damit. Dann wird Gott diese Gabe verstärken und vergrössern. Wenn wir sie hingegen nicht nutzen, dann wird sie verkümmern. Und das hat mit Treue zu tun. Treue ist da der Schlüsselbegriff drin. Der Herr will, dass wir Menschen treu sind. Im Psalm 116 steht das noch so, heute Morgen per Zufall eigentlich gelesen, in meiner Andacht. Jetzt finde ich es natürlich nicht mehr, das ist super. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Leben derer, die ihm treu sind. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Leben derer, die ihm treu sind. Das ist aber nur in dieser Übersetzung so. In der anderen Übersetzung heißt es, kostbar ist in den Augen des Herrn dass der Tod derer, die ihm treu sind. Dann dachte ich, ja super, wieso übersetzt das der eine so und der andere anders? Und die Erklärung dazu ist nachher, die Menschen, die Gott treu sind, Psalm 116, Vers 15, die tut er nicht leichtfertig am Tod preisgeben. Sondern er hat mit ihnen etwas vor. Er hat mit ihnen etwas vor. In dem Psalm heisst es auch, ein paar Vers weiter oben, im 11. In meiner Verzweiflung sage ich, letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner. Und ich glaube, das ist etwas, was uns immer wieder in die Quere kommt. Wenn wir mit dem Herrn leben, dann tun wir uns schaurig schnell selber belügen. Ohne, dass wir es gross merken. Ich tue nicht unterstellen, dass ihr Lügner seid. He? Nicht so. Aber ich glaube, wir tun unser Leben gerne selber ein bisschen beschönigen. Ohne, dass wir es gross merken. Das geht ganz ring. Wir haben immer gute Ausreden. Wir haben immer gute Begründungen. Für das wir nicht folgen müssen. Ich glaube, das meint der Psalmist da. Wir sind schaurig gut drin, uns so ein bisschen rauszunehmen. Da tue ich mich zu vorderst her. Wirklich. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich eine wahnsinnig gute Ausrede habe, für das ich Sachen nicht machen muss, wo wir zuwider sind. Manchmal amüsieren wir uns im Büro darüber. Wenn wir genau wüssten, wir müssen bis heute Abend das und das gemacht haben. Und wir machen alles andere, weil es uns stinkt. Und irgendwie am 4. gehen wir dann gleich noch dran und hat einen riesen Stress, oder? Wie hätten wir es ganz anders können haben? Und wir haben es schön rausgestüdelt. Ist alles auch wichtig gewesen. und sicher alles auch gut gewesen. Aber nicht richtig. Wichtig ist nicht immer gleich richtig. Und wenn wir treu sein wollen, wenn wir wirklich treu sein wollen, dann geht es oft darum, dass wir es eben das Richtige machen und nicht nur das Wichtige. Es ist in dieser Reihenfolge, wie es der Herr uns eben sagt. Und merkt ihr, wenn wir treu sind, dann braucht es viel Nähe zum Herr. Es ist viel einfacher, am Herr treu zu sein, wenn ich ihm nahe bin. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Treue ist eine Antwort auf Gottes Treue. Wenn ich Gottes Treue in meinem Leben erlebe, eben wirklich wahrnehme, Gottes Liebe und Güte und alles, was mit dieser Treue ja zusammenhängt, wie erlebe ich dann Gottes Treue? Indem er mich seine Güte erleben lässt. Indem er mich seine Liebe erleben lässt. Und zwar eben so, wie er es versprochen hat. Dann ist meine Treue eine Antwort auf das. Herr, du verdienst es, dass ich dir auch treu bin. Ich vertraue dir, dass deine Wege die guten Wege sind. Weil ich es schon so viel Mal erlebt habe in meinem Leben. Herr, ich will wissen, wie du mein Leben planst, damit ich in deinen Fußstapfen laufen kann. Herr, ich will bei dir sein, weil du bist der, der immer treu ist, auch wenn alle Menschen mich verlassen. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich sei der Letzte auf dieser Welt, ist er immer noch treu. Und darum, Herr, will ich dir auch treu sein. Treue ist eine Antwort. Und darum ist es auch eine Frucht vom Geist. Je mehr Platz der Geist überkommt in meinem Leben, je mehr Platz der Herr überkommt in meinem Leben, desto mehr kann die Frucht von der Treue eben auch wachsen. Wir erwarten den Herr ja gar nicht von uns in dem Vertrag, in dem Bund, den er mit uns schließt. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben und dass wir ihm folgen. Und er wird Treue in unserem Leben Frucht bringen. Ich habe euch am Schluss nochmal ein Gedicht vom Gleichen aufgeschrieben. Meist glauben wir, offene Türen wären ein Zeichen für Segen und Glück. Manchmal solltest du Gott dafür danken, dass er Türen verschlossen hat. Und das sind dann manchmal die bitteren Momente in unserem Leben. Wenn es nicht so läuft, wie wir das geplant haben. Und dann ist eben unser Vertrauen, unsere Treue herausgefordert. Glaub ich, dass der Herr treu ist und gut wird kommen. Das hat jeder von uns schon erlebt. Wir haben es jetzt wieder erlebt mit den Wohnungen. Wohnungen, ich finde Wohnungen super. Ich finde es eigentlich cool, wenn man eine Wohnung suchen muss, weil dann kann der Herr so richtig drin hineinwirken. Das habe ich jetzt bei so vielen von euch auch schon erlebt, die Wohnungen gebraucht. Vor allem, wenn es dann so langsam gegen das Ende kommt und man schon zügeln sollte. Miriam hat im Fall eine super Wohnung, ich habe sie jetzt inzwischen gesehen. 14 Tage vor dem Zügeltermin. He? Und wir haben jetzt eine super Wohnung. Da kann der Herr wirklich Türen verschliessen. Weil wir haben ja zuerst gedacht, wir zügeln zum Rudi Eschbach in sein Haus. Das war ja mal der Plan gewesen. Und dann ist das für mich unverständlicherweise nicht gegangen. Einfach nicht. Und ich habe gedacht, ja, was ist die Botschaft dahinter? Und es hat auch die ganze Chorleitung beschäftigt. Was ist ja jetzt die Botschaft von mir? Und jetzt wissen wir es, er hat einfach etwas Besseres parat gehabt. Unglaublicherweise, dabei wissen wir doch, dass er so ist. Wir wissen doch, dass wenn eine Tür zugeht, dass er einfach etwas Besseres parat hat. Dass diese Lösung nicht die gute wäre gewesen. Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen üben. Manchmal dünkt mir, das ist auch ein Muskel. Man glaubt es auch so einen Glaubensvertrauensmuskel. Irgendwo. Und manchmal hat der Muskelkater. Und manchmal ist es ein bisschen lahm, wenn es uns so lange gut ist gegangen. Ich glaube, dann ist es wie wenn man viel rumhockt, dann werden die Muskeln ein bisschen lahm. Und dann muss man sie wieder trainieren. Und dann schickt uns der Herr oft so eine Herausforderung. Glaubst du noch an meine Treue? Bist du noch treu? Und dann können wir trainieren. Dann gibt es ein Vita-Parcours-Programm. Und das Resultat ist nicht, dass wir erschöpft sind und müde und weiss nicht was alles, sondern dass der Muskel stark wird vom Glauben und vom Vertrauen. Und ich wünsche uns wirklich starke Muskeln vom Glauben und vom Vertrauen. Brauchen wir sie im Alltag, dass sie gar nicht erst lahm werden? Brauchen wir sie im Alltag? Amen.